Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast. Oh. Also, ich muss anders anfangen. Die Folge heute wird, glaube ich, meine schönste Folge, egal wie wir sprechen. Aber das ist das Herz meiner Arbeit, wofür ich stehe, teile ich mit meinem Gast heute. Dass es um Schauspiel geht, dass es um die Stimmen geht, dass es um die Seele geht, dass es darum geht, als ganzer Mensch auf der Bühne zu stehen. Und deswegen freue ich mich so sehr, heute den Schauspieler und Sänger Milan van Wardenburg zu Gast zu haben. Ja. Herzlich willkommen, Milan.
Dankeschön. Vielen Dank.
Oh, Milan, ich muss einmal fragen. Ich habe dich in einem Interview gehört, wie dein Name in Wirklichkeit ausgesprochen wird.
Milan van Wardenburg.
Oh, ganz anders, ne?
Ja.
Milan
van Wardenburg.
Wardenburg.
Ja, gut eigentlich.
Okay.
Ja, aber ich also wegen all die Jahren nicht schon in Deutschland, also es ist ein bisschen so verdeutscht.
Man muss Wardenburg auf
Deutsch
sagen.
Genau, ja, und es passt da auch.
Also. Wie wurdest du in England angekündigt?
Milan van Wardenburg.
Oh, auch schick. Ja. Das klingt wie ein Filmschauspieler aus den 30er Jahren oder so. Ne? Und ich muss was fragen, obwohl es noch gar nicht Thema ist, aber trotzdem, die vielen CHs im Niederländischen.
Ja.
Wardenburg.
Ja, doch, ja.
Wie ist das fürs Singen?
Also das Ding ist, glaube ich, wenn man nicht Holländer ist, dann, wenn Leute das nachmachen, dann machen die das ganz tief so im Kehlkopf, so hier, so unten. Aber das ist eigentlich ganz hoch, also es ist oben, genau, und dann sitzt sie ja auch nicht auf die Stimme. Also,
ja, natürlich, das ist ein Unterschied.
Man muss sich dran gewöhnen, aber eigentlich beeinflusst es fast nichts. Nee.
Ah.
Und das Lustige ist eigentlich, weil man so, wo ich jetzt zum Beispiel in Amsterdam wohne, dann, da sprechen wir mir dann
weiterhin.
Aber ich komme ja aus dem Süden in Holland. Und da sprechen wir dann, da ist er sanft eigentlich. Wie sagt man das?
Ja, sanfter,
genau.
Weiter oben einfach am Reichengau.
Ja, also wenn man mit meiner Mutter spreche, dann ist es halt viel ein bisschen deutsches ist.
Ja.
Und dann.
Oh gut, das ist fürs Singen kein Problem.
Genau, nee. Aber eigentlich gibt es für mich keinen Unterschied mehr. Nee.
Ah.
Ja, ist lustig, ne?
Interessant, ja, total. Ich möchte dich ein bisschen vorstellen, unserem Publikum, und möchte ein paar Rollen nennen und ein bisschen, was du gemacht hast.
Ja.
Also, du kommst aus den Niederlanden, haben wir gerade gesagt. Aus welcher Stadt kommst du?
Maastricht.
Aus Maastricht, okay. Maastricht. Und du hast an der, das kann ich auch nicht aussprechen, Fontes Hogeschool von der Kunst. Wie sagt man das?
Na, das ist gut, Fontes Hogeschool für die Kunst.
Und Hogeschool ist Hochschule.
Ja, genau. Ja.
Überlegt, ob das Highschool ist. Hochschule von den Künsten in Tilburg, Musiktheater studiert.
Stimmt.
Ich weiß noch, du warst stolz darauf, als wir darüber früher gesprochen haben. Das ist nicht Musical, sondern Musiktheater.
Auf jeden Fall.
Das heißt, es ist mehr Schauspiel oder mehr.
Hauptfach war Gesang.
Mhm.
Also man hat Musiktheater und Musicaltheater gemacht und Musicaltheater hat mehr um das Tanzen ging es eigentlich und dann Musiktheater war mehr über Gesang und Schauspiel.
Ah, toll. Und dann hast du so viele Rollen gespielt und so tolle Rollen gespielt. Milan, du warst Roger in Rent.
Stimmt.
Herbert im Tanz der Vampire.
Aha.
Quasimodo im Glöckner von Notre Dame.
Mhm.
Dimitri in Anastasia. Prinz Hans in Disneys Die Eiskönigin. Daher kennen wir uns.
Ja.
Und dann hast du jetzt sehr, sehr lange Zeit in unterschiedlichen Ländern und Städten Jean Valjean in Les Misérables gespielt.
Stimmt.
Nächstes Jahr wirst du der Tod sein in Elisabeth.
Mhm.
Und du bringst ein Buch raus, Milan.
Also, stimmt auch.
Unglaublich, was für eine Karriere. Milan, wie fühlt sich das an?
Ah, es ist, weißt du, es ist lustig, das mal von jemand anderes zu hören.
Ja.
Und in so, um das auch mal so, wenn jemand das mal so ausspricht.
Ja.
Weil ich muss sagen, ich bin immer, ja, ich beschäftige mich nicht so viel mit der Vergangenheit und denke mir, ja, das war schön. Aber wenn ich das dann so höre, denke ich, oh ja, das ist doch ziemlich viel. Und
ja.
Das sind auch Rollen, wenn ich noch studiert habe, wovon ich immer gedacht habe, oh, das möchte ich mal gerne machen.
Mhm.
Es ist doch, ja, es ist auch, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Also das Schöne ist, für mich war immer klar schon, dass ich mal Les Misérables machen möchte.
Mhm.
Und die Rolle von Valjean, das auch, aber ich dachte mir, ja, eher wenn ich so 40 bin oder so. Aber für mich war das, wenn ich Valjean spielen konnte in Les Mis in London, habe ich immer gesagt, wenn ich das mal mache, dann habe ich eigentlich alles erreicht in diese Branche, was ich erreichen möchte.
Ja.
Und es ist halt jetzt schon passiert.
Und du bist noch sehr jung.
Ja, ja. Und ich habe da das erst, ich habe erstmal in London auch, dass ich mir dachte, okay, und jetzt? Und was muss ich jetzt machen? Und was kommt denn noch? Und dann, was ist es denn noch Besonderes? Und eigentlich muss ich sagen, ist es jetzt, dass ich mich so frei fühle. Mhm. Ich habe das jetzt gemacht und jetzt muss ich jetzt keine. Jetzt kann ich einfach machen, was mir Spaß macht. Also ich habe in die Vergangenheit auch mal so Jobs gemacht, also ich dachte, wenn ich jetzt das jetzt mache, dann kann ich da vielleicht was rausholen. Mhm. Und das muss ich für mich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe das schon gemacht, was ich so gerne machen wollte. Mein Traum ist ja in Erfüllung gegangen.
Ist das nicht verrückt?
Ja,
ich kann
ist
das
verrückt.
So gut nachvollziehen. Es geht mir genauso.
Ja, ja, ja.
Ich habe auch jetzt auf meinem Weg als Coach, war ich lange an einer Musicalschule Dozentin, an der Joop van den Ende Academy war ich. Dann war ich an einer Schauspielschule, dachte ich, okay, jetzt möchte ich nicht nur mit Musical-Leuten arbeiten, sondern mit Schauspielern, Schauspielerinnen, das war dann der nächste Step. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt möchte ich an ein Theater als Coach. Und dann war ich bei Frozen.
Genau.
Und dann habe ich habe auch dieses Gefühl, okay, ich war jetzt überall, was wichtig war auf meinem Weg, um jetzt da zu sein, dass ich mich frei fühle, genau wie du.
Ja.
Und jetzt kann ich mir raussuchen.
Genau.
Und kann auch sagen, okay, das mache ich jetzt nicht.
Genau.
Und jetzt möchte ich gerne das. Mhm. Und meine neue Vision ist das.
Genau. Ja.
Das ist schön, wenn man das erreicht hat.
Auf jeden Fall. Und ich hatte ja dann auch, im Oktober habe ich dann meine letzte Show in London gespielt und Elisabeth fängt, glaube ich, an Ende Januar.
Mhm.
Das ist das erste Mal eigentlich, dass ich ein bisschen eine größere Pause habe zwischen zwei Jobs. Und ich habe mich darüber immer so Sorgen gemacht. Ich dachte mir, oh Gott, auch vorher, wenn ich da mal so 2 oder 3 Wochen, dachte mir, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ich muss das und das. Und ich habe mal einen ganzen Monat Urlaub genommen, weil ich dachte, ja, ich mache mich keine Sorgen und so. Und das ist so schön, Freiheit gibt dir dann so viel und da kommt dann auch, für den Platz kommt auch viel zurück schon von selbst.
Natürlich.
Ne? Muss dann halt nicht viel machen. Und
ja,
dieses Gefühl von Freiheit ist mir schon sehr wichtig geworden.
Ja, ne? Kann ich sehr gut verstehen.
Ja.
Milan, wie hat es angefangen bei dir? Ich weiß, dass deine Großmutter eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, aber was kam aus dir raus, also als Kind, dass du kreativ warst oder ja, das machen wolltest, den Beruf? Wie war der Weg?
Meine Oma, also da war ich fast jedes Wochenende.
Mhm.
Und ja, sie war ja Schauspielerin und hat ganz viel mit so Poems vorgetragen auch und so geschrieben.
Ah.
Und sie hat mir immer eigentlich darüber erzählt, wie das war früher, wenn sie das erkannt hat und wenn sie meinem Alter hatte und wie sie so auch ihr erstes Schauspielunterricht und so. Und das hat mich immer fasziniert von dem ersten Moment. Und dann ist es eigentlich bei ihr im Wohnzimmer ist es angefangen. Also sie war ein Riesenfan von Edith Piaf so holländische Künstler. Und sie hat mich dann auch nicht vorgelesen abends außer Märchenbuch, aber die Biografie von Edith Piaf.
Wirklich?
Ja. Ja.
Oh, toll.
Und den ersten Song, den ich als Kind gelernt habe, war Non, je ne regrette rien.
Oh,
ja.
Ja.
Also sie hat mich wirklich so großgezogen mit diesen, mit diesen Artisten. Und dann, wir sind auch immer ins Theater gegangen zusammen.
Mhm.
Also sie hat mich das wirklich übertragen.
Mhm.
Und sie hat einen Geisteskrankheit, also sie konnte dann, wenn sie älter wird, dann dürfte sie nicht mehr spielen.
Mhm.
Also sie hat nie die Karrieren haben können, die sie gerne möchte.
Mhm.
Und deshalb hat sie das mir, glaube ich, auch ein bisschen so inspiriert, um das mir rüberzutragen. Und ich habe auch immer die Verantwortlichkeit gefühlt, um das für sie auch weiterzumachen.
Oh, ja.
Also ich finde das selber auch der schönste Beruf der Welt, aber ich habe immer auf eine gute Art und Weise das Gefühl, so, ich möchte das auch für dich machen.
Mhm.
Und sie hat mich immer auf jeden Schritt, jeden Weg hat sie mir gefolgt.
Mhm.
Sie ist dann leider für 2 Jahre verstorben. Also Lemise hat sie nie gesehen.
Nie gesehen.
Nee.
Hat sie noch erfahren, dass du spielen wirst? Hast du sie erzählt?
Ja, das wusste sie.
Das wusste sie.
Ja, aber sie hat es leider nicht sehen können.
Mhm.
Aber es war krass. Ich bin ja, ich würde nicht sagen, dass ich super spirituell bin.
Mhm.
Wie sagt man das? Spirituell?
Ja, spirituell. Spirituell,
genau, ja.
Ja.
Aber sie war da mit der Premiere, ich habe es gefühlt.
Ah,
ja. Ich habe 2 oder 3 Mal auch in London, ich habe das noch nie so erlebt, aber so ein krasses Gefühl gehabt, dass ich ganz aufgeregt war, also auf meinen Opening Night in London. Also ich hatte 5 Proben, ganz kurz, und die haben mich dann wirklich auf der Bühne geschmissen. Und ich dachte mir, wie soll ich das jetzt machen? Und dann einmal so 3 Sekunden, bevor wir angefangen sind, dann bin ich auf einmal so ruhig geworden, dachte mir, und dann ist es mir so ganz warm geworden. Und dann dachte ich mir, es ist jetzt hier. Mhm. Und dann habe ich auch die ganze Vorstellung für sie gespielt und so. Also das ist ganz schön. Also ich sie verfolgt mich immer noch.
Toll.
Und, also es ist bei ihr im Wohnzimmer, es ist halt angefangen.
Ja.
Und dann, ich meine, wenn man jünger ist, dann sagen viele Kinder, ich möchte gerne auf die Bühne stehen. Ja. Und so. Es hat mich nie verlassen. Also ich bin dann in die Highschool gegangen und dann, ich habe Konservatorium studiert. Also das war immer einen logischen Weg. Und ich habe das, finde ich auch, das muss ich auch, ich habe nie mit meinen Eltern ein Gespräch gehabt, dass sie gesagt haben, sollst du nicht mal was
Vernünftiges machen, was man immer sagt, eine Ausbildung.
Die haben nach immer Support. Ich glaube, es war für uns alle immer klar, das ist mein Weg.
Wie interessant.
Ja.
Ja, so kann es auch sein.
Ja.
Und dann zählt eins zum nächsten.
Genau.
So wie deine Karriere jetzt
eigentlich
auch.
Schon.
Eigentlich
schon.
Gleich.
Ja, auf jeden Fall.
So weitergegangen.
Ja.
Und wann hast du angefangen zu singen? Auch so früh. Ah, ja, das
auch
war
so
immer
früh.
Gleich. Spielen und singen war für dich das Gleiche
auf jeden
eigentlich,
Fall.
Oder?
Ja, ja, ja. Und auch immer Unterricht gehabt. Und wo wir aufgewachsen sind, da war damals, wenn ich jünger wäre, jetzt ist es anders, gab es noch keinen Gesangsunterricht. Also wir müssen auch immer jetzt 2 Stunden im Auto irgendwo hinfahren. Das hat meine Mama und meine Papa immer gemacht. Also das war krass.
Ja.
Ich weiß nicht, für mich hat es sich immer logisch angefühlt, das zu machen.
Mhm.
Aber ich glaube, für meine Eltern immer irgendwie auch. Also,
interessant.
Ja.
Ich finde das interessant, es war bei mir ganz ähnlich, Milan.
Ja.
Ich habe ja auch, meine Mutter war auch Schauspielerin und ich habe auch so früh schon angefangen zu drehen. Und dann habe ich auch, dann wollte sie immer, dass ich den besten Unterricht habe. Ich habe dann Oboe gespielt, Klavier gespielt, Ballett gemacht und ich bin immer durch ganz Hamburg mit der S-Bahn gefahren als Teenager. Immer eine Stunde nach der Schule dahin und dahin und dahin. Und für mich war das ganz normal. Und ich habe auch im Nachhinein, denke ich immer, ich habe den Beruf schon als Teenie gemacht oder schon gelernt, nicht erst in der Ausbildung, sondern die ganzen Jahre davor auch.
Ja.
Und weil ich auch zu meiner Mutter so eine enge Beziehung hatte und mich so wohl gefühlt habe bei alledem. Ich habe auch mit ihr, wenn ich zum Beispiel Klavier geübt habe, hat sie gesagt, Eva, erzähl eine Geschichte. Was siehst du? Siehst du einen Wald? Was siehst du? Und weil ich auch diese starke Connection habe, ist das für mich auch so, dass ich das so weitergeführt habe im Leben.
Ja.
Und es fühlt sich für mich auch so warm an.
Ja.
Wenn ich diesen Beruf mache, weil mich das an diese Liebe erinnert.
Auf jeden Fall.
Und das ist bei dir dann auch so.
Ja, ja, ja. Und
ja.
Für mich heißt Singen und Schauspiel halt Verbindung. Und ich habe das Gefühl, ich finde das irgendwo im Leben so stark und so schön als auf der Bühne.
Oh, Milan.
Und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Also ich finde, Schauspiel ist für mich auch so anonyme Therapie.
Mhm.
Also die Sache, die ich verarbeite auf der Bühne, anonym, weil, und das ist krass, weil es 2000 Leute sitzen da, die schauen mich zu, die keine Ahnung haben.
Wissen es nicht.
Nee, aber jeder Abend kann ich was anderes nehmen und das verarbeiten und das ist so unglaublich gesund und schön.
Ja.
Deshalb, was ich jetzt auch gesagt habe, also ich glaube, eigentlich wäre es gut, wenn wir alle mal ein bisschen Schauspiel machen würden.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe gedacht, in den letzten Jahren, wo das Thema Achtsamkeit so modern geworden ist, ne, und alle sagen, ich fühle den Atem und ich fühle das und das, dachte ich, hä? Das habe ich alles in der Schauspielschule gemacht. Ja. Das ist Schauspiel.
100%.
Das ist 100%. Und dass es Verbindung ist.
Mhm.
Oh, alles, was du sagst, könnte von mir sein. Wie kann das sein? Ich erinnere mich zurück. Ich weiß, wir haben uns damals so gut verstanden bei der Eiskönigin. Und es kommt jetzt der Vibe. Kommt wieder zurück. Und was du sagst, diese anonyme Therapie, ich finde, dass ich spreche jede Woche, habe ich eine Rolle, die ich Voice-Over spreche.
Aha.
Eine Frau, die so Persönlichkeitsentwicklung macht.
Aha.
Und die Texte haben erstmal gar nichts mit mir zu tun. Und dann fange ich an, sie zu sprechen und denke, oh, das hat ja alles, das ist mein Thema und das ist mein Thema und das ist mein Thema. Und während ich spreche, verarbeite ich meine Sachen. Genau das Gleiche.
Ja, ja, auch krass.
Genau das Gleiche.
Ah, krass. Ja, ja, ja.
Und man kann das mit reinnehmen. Take it into your work, haben mir immer Schauspiellehrer gesagt.
Ja, ja, ja.
Und dann aber ist das Professionelle, dass halt das Publikum das nicht weiß und auch gar nicht merkt. Das Publikum fühlt sich berührt.
Ja.
Aber deshalb, weil du dich hast berühren lassen.
Ja, ja. Ja.
Nur so kann es funktionieren.
Auf jeden Fall, ja, ja. Und dann, ich habe auch mal im Buch so eine Liste geschrieben, was ich dann so mal verarbeitet habe auf der Bühne.
Oh, echt?
Und das sind so eine unterschiedliche Sachen, also Liebeskummer.
Ja, klar. Wunderbar, die Bühne für.
Genau,
ja.
Ja. Aber auch die Tod von meiner Oma, aber auch das die Freude, wenn ich Lemise bekommen habe.
Ja.
Zum Beispiel alles. Also man, das ist so, und das ist alles, man kann es so man kann sich da voll reinstürzen, ohne dass andere Leute das sehen und wissen.
So
und
ist das.
Das ist so ein tolles Gefühl.
Ist es.
Ja.
Und ich finde diese Verbindung, wenn das passiert, man hat ja unterschiedliche Partner auf der Bühne und Partnerinnen und es gibt Leute, die das zulassen, es gibt auch Leute, die das nicht machen,
genau.
Die gucken dich an und gucken dich nicht an.
Ja.
Aber wenn es passiert, finde ich, ist das, ja, es ist eigentlich fast die größte Nähe, die möglich sein kann,
auf
weil man
Fall.
Diesen Rahmen hat.
Ja.
Wenn man sich so fallen lassen kann
und
nicht danach in eine Diskussion gehen muss einer Beziehung.
Nee, stimmt.
Weißt du?
Stimmt, auf jeden Fall.
Das ist richtig, richtig schön.
Ja.
Und wie bringt man das Menschen bei, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest? Das ist ja genau das ist der Schlüssel eigentlich, worüber wir sprechen, für ein berührendes Spiel. Und die Leute haben aber so Angst davor. Und wenn sie so hören, ja, ich muss jetzt mein eigenes damit reinnehmen, dann haben Menschen erstmal Angst, glaube ich, oder?
Ja, aber das Ding ist, ich habe letztes Mal ein Interview gesehen, oh, ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist ein ganz bekannter Schauspieler, der hat auch Harry Potter gemacht, lebt nicht mehr. Und die Frage war, worum geht's denn beim Schauspielen? Weil es war auch öfter, man sieht, ja, man muss dann über seine Emotionen reden und man muss das und man muss das und man muss tief gehen. Und er hat gesagt, man soll nur zuhören.
So ist das.
Schauspielen geht über Zuhören,
yes.
Was der andere sagt. Und dann ist den Rest kommt von, das kommt dann, wie sagt man das?
Automatisch.
Und, wow. Und das ist, was jetzt auch nicht mehr passiert, ne? So, wir haben viel zu viel zu sagen, aber wir hören gar nicht mehr zu.
Ja.
Und das ist es. Und ich glaube, immer auf der Bühne, auch wenn ich mich für Valjean vorbereitet habe, weil ich habe auch gedacht, ich habe das dann bekommen, da war ich 26 oder 27.
Mhm.
Der jüngste Valjean der Welt.
Wahnsinn.
Ich dachte mir, wie soll ich jetzt Themen wie Selbstmord, Vater werden, Gottesdienst und so, wie soll ich das dann jetzt auf der
spielen.
Bühne spielen, weil ich jeden Tag mich freue, dass ich noch lebe, ne?
Ja,
kein Kind habe, ich nicht in die Kirche gehe zum Beispiel. Und das habe ich wirklich, es geht um Zuhören. Das ist es. Es ist wirklich hören, was den anderen zu sagen hat. Und dann muss man eigentlich weiter nichts machen. Aber das war für mich den großen Unterricht jetzt eigentlich.
Ja, das stimmt.
Zuhören. Ja.
Und dann ist fast egal, wie gut der andere spielt.
Genau.
Eigentlich ist es egal.
Ja, eigentlich ist es
egal.
Weil
ich nehme das, was kommt und damit arbeite ich.
Ja, genau. Ja. Im Moment sein.
Im Moment sein.
Ja.
Oh, ich habe ja den großen Traum, dass wir irgendwann Masterclasses unterrichten zusammen.
Werden wir.
Oder werden
auf jeden
wir.
Fall.
Werden wir.
Ja.
Werden wir.
Auf
weltweit.
Ja.
Weltweit.
Auf jeden Fall. Ja,
ich folge dir einfach nach London, nach Paris, egal wo du bist.
Ja.
Wir machen Masterclasse.
Ja.
Wirklich.
Da haben wir schon vor ein paar Jahren schon
haben wir schon,
gesprochen.
Haben wir schon. Ja. Das wird kommen.
Auf jeden Fall.
Unsere Zeit kommt
noch.
Ja. Du bist ja jung. Zum Glück. Und ich bleibe einfach jung.
Genau. So ist es.
Milan,
ja.
Jetzt muss ich mich konzentrieren und mal auf mein Skript gucken. Oh nein, ich muss was sagen. Wo ich gerade Skript gucken sage, ich muss dich was fragen. Ich habe jetzt im Auto auf dem Weg YouTube gehört von dir.
Oh Gott.
Ja. Und du singst Bring Him Home.
Stimmt.
Und es gibt eine Fassung, da singst du auf Holländisch und auf Englisch. Du fängst an auf Holländisch, dann singst du den Hauptteil auf Englisch und am Ende wechselst du zurück. Und mir fällt es gerade ein, bei meinem R, als ich gesprochen habe, weil du wechselst auch von Bring Him Home zu Bring.
Stimmt.
Und in einem Satz hast du beides. Da singst du, glaube ich, noch Englisch, aber das Bring ist schon Holländisch. Und man merkt, du machst die Transition zurück von der Sprache. Das fand ich cool.
Danke.
Das fand ich cool.
Ah, danke.
Ja, das war so meine Themen. Da dachte ich, okay, cool. Richtig cool.
Das Ding ist, und das war auch jetzt schön, ich habe immer eine Vorliebe für Sprachen gehabt und Aussprache und alles, was mit Languages zu tun hat. Und jetzt auch für London, also das ist sowieso in England natürlich so, ist es ganz viel auf Akzenten fokussiert.
Ja.
Und The Miss soll dann wissen, so das klassische London-Akzent haben. Ich habe dafür auch Unterricht bekommen.
Hast du? Ah,
ja, und ich habe mich so drüber gefreut. Und der Coach, es war eine Frau auch, Kate, so unglaublich lieb auch. Und die hat mich nach dem ersten Unterricht gefragt, so, darf ich dir was fragen? Du freust dich so.
Ja.
Wie kann das sein?
Ja.
Weil habe ich mit Leuten, die haben, oh, das ist zu viel oder die
finden es
nervig
und so,
ich habe keine Lust. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich immer gefreut, um an die Sprache zu arbeiten. Ich finde nämlich auch, wenn man als Ausländer irgendwo arbeitet und was mit der Sprache macht, dann soll man ja so versuchen, das so perfekt wie möglich hinzubekommen.
Ja, klar.
Ja, und das sieht man wenig. Also das finde ich auch das Kritikpunkt hier in Deutschland.
Ja.
Also es gibt einfach nicht viele deutsche Schauspieler oder deutschsprachige Schauspieler auf der Bühne, finde ich hier.
In den Musicals.
In den Musicals.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da soll ein bisschen härter gearbeitet werden, weil man soll sie ja verstehen.
So wichtig.
Und deshalb, man fragt sich manchmal, warum ist denn das Niveau in London so hoch im Vergleich mit anderen Ländern?
Ja.
Wenn wir uns nicht fokussieren auf die Details, so wie Aussprachen, wie kann man da gut zuhören?
So ist das.
Wenn man einander nicht versteht, dann
so ist das.
Dann fällt es ja weiter. Also, wenn es da schon ein bisschen moi anfängt, dann kann das andere ja auch nicht gut, so gut wie es möglich sein.
Das ist so.
Ja.
Ich finde, dass die Sprache ist so wichtig, dass ich mich als Publikum fallen lassen kann.
Genau.
Und dass ich in die Geschichte vertrauen kann. Wenn ich immer höre, mir geht es auch bei Deutschen so, weil Deutsche haben auch Dialekte. Und wenn ich dann höre, irgendwie eine Rolle, einen König, irgendwas, fängt plötzlich an, bayerisch Dialekt zu haben.
Mhm.
Funktioniert für mich nicht.
Nee.
Also außer er ist Bayer, aber man muss so neutral wie möglich erstmal sprechen.
Genau.
Oder so Hochdeutsch oder so British. Du hast so British gesprochen. Ich habe deine TikToks gesehen. The most British English I ever heard.
Vielen Dank.
Ja, aber es ist wichtig. Und für mich ist Schauspiel, fängt bei der Sprache an, wenn ich die Sachen wirklich richtig spreche.
Mhm.
Und richtig meine und richtig denke. Eigentlich fängt es nicht bei der Sprache, beim Denken fängt es an.
Voll.
Und es ist muddy thinking, wenn ich nicht klar bin in meiner Aussprache.
Ja.
Und auch fürs Singen denke ich auch, ich muss doch die Konsonanten nutzen. Oder ich muss die Vokale nutzen. Ich muss doch die Sprache nutzen fürs Spielen, fürs Singen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich muss.
Das ist den Fluss und dann da soll man mit dem Schiff reingehen.
Ja.
Aber wenn es kein Wasser gibt, dann kann man ja auch nicht, kommt man nicht weiter.
Dann kommt man nicht weiter.
Nee.
Ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt bei der Eiskönigin. Mhm. Du warst Prinz Hans, der Bösewicht. Und wir haben, erst haben wir die Rolle gearbeitet, aber dann haben wir gesagt, okay, wir machen nicht mehr die Rolle, wir haben Hamlet gemacht, glaube ich, oder? Wir haben Shakespeare gearbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil Prinz Hans musste eine gute Sprache haben.
Stimmt.
Und dann haben wir die beste Sprache genommen, die es gibt.
Ja.
Und haben daran gearbeitet.
Ja, das war so interessant. Ich habe mich so gefreut. Weil, wie gesagt, ich habe es immer gerne gemacht, weil ich wollte das auch so gut wie möglich hinbekommen.
Ja.
Und das war auch was, ich will nicht sagen, dass die Eiskönigin, dass ich das perfekt gemacht habe, aber in so Shakespeare liegt ja immer eine Herausforderung.
Ja.
Und das ist schön. Es ist nie fertig.
Nee.
Da gibt es immer was
zu entdecken. Und
genau.
Jedes Komma, jeder Gedankenstrich, alles kann man mit nutzen fürs Sprechen und fürs Spielen.
Und so ist mir auch gleich gegangen mit Valjean und Les Mis. Also das, am Anfang habe ich mich mal drüber aufgeregt, dass ich nie eine Show spielen konnte, wo ich zufrieden war.
Mhm.
Oder wo ich gedacht habe, das war jetzt eine richtig gute Show. Habe ich noch nie gespielt in die fast 400 plus Vorstellungen.
Mhm.
Wie kann es jetzt? Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Warum kann ich jetzt nicht nochmal eine Show haben, wo ich denke, boah, der war gut?
Ja.
Es geht nicht.
Es geht nicht.
Ich habe entdeckt, es geht nicht. Es soll auch nicht gehen. Weil was bringt es dir noch, wenn du eine Show hast, wo du nichts mehr besser machen kannst?
Ja.
Ich glaube, wenn man auf so einen Punkt kommt, muss man gehen. Und das hat sich bei mir ganz umgedreht.
Ja.
Also in Frustration nach eigentlich Freude. Ich bin so froh, dass ich, wenn die Show vorbei ist, dass ich denke, boah, ja, dieses Song, der war richtig schlecht heute. Also da muss ich morgen nochmal reingucken. Oder ich muss, das war technisch nicht schön. Oder das möchte ich gerne anders machen.
Ja.
habe ich noch nie mit einer Rolle so erlebt, als Valjean eigentlich. Ja, ist krass.
Das ist toll. Ich denke, man muss sich das lebendig halten einfach und für sich selber interessant halten.
Auf jeden Fall, ja. Ja,
ja, und das ist natürlich, diese Rolle ist natürlich eine enorme Herausforderung als Rolle. Ja. Wie viele Jahre Lebensalter spielst du da? Wie viel Differenz von wann bis wann? Wie?
Oh ja, es ist ein bisschen unklar. Also das Buch hat, wenn man das Buch liest, glaube ich, dann geht es über 40 Jahren, glaube ich, 40 bis 50 Jahren. Mhm. Und die haben das im Show, haben die es ein bisschen dramatisiert. Mhm. Sie haben ihn ein bisschen jünger gemacht am Anfang und ein bisschen älter am Ende, um eigentlich mal zu zeigen, dass man...
Ein ganzes Leben eigentlich.
Genau, eigentlich schon. Eigentlich,
von 20 bis 80 fast, sowas, oder?
Ja, ja. Und das war meine größte Sorge vorher, wenn wir angefangen haben zu proben. Ich dachte, da habe ich ja auch
gesprochen. Ich weiß, da haben wir drüber gesprochen, wie du alt sein kannst.
Weil das Letzte, was ich wollte, ist, dass es eine Karikatur so auf der Bühne ist. Natürlich. Denkt, dass man sofort sieht, der ist Anfang 30 oder Ende 20.
Ja.
Und für mich das größte Kompliment. Das ist mal ein paar Mal passiert, dass Leute gedacht haben, dass es zwei verschiedene Schauspieler gab.
Wow.
Ja, das eine ist Schauspiel cool. Im ersten Akt und andere Schauspieler.
Der Junge
Schauspiel.
Und dann kam der Alte.
Genau.
Ja. Wahnsinn, Milan, das ist cool.
Ja, da habe ich mich über gefreut. Das
total,
war echt, das
total.
War,
und wie hast du das gemacht? Wie hast du das Alter am Ende gespielt?
Ich habe mich bis Probenanfang Sorgen gemacht. Mhm. Ich hatte mir das mal gemacht im Wohnzimmer dachte, und sofort damit aufgesagt, mir, boah, nee, das geht nicht. Mich so unwohl gefühlt und habe das dann mit der Regisseur geteilt und hat gesagt, mach dich keine Sorgen, es kommt. Okay, jetzt kann ich mich jetzt auch nicht mit anfangen. Und man geht natürlich chronologisch durch das Stück.
Ja.
Und wir haben das auf so eine besondere Art und Weise geprobt. Also es gibt natürlich diesen Rahmen, wo man stehen soll oder hingehen soll und es gibt die Texten. Aber wir haben immer angefangen mit dem Buch. Mhm. Also da hat immer erstmal ein Kapitel gelesen als Inspiration. Ich habe das Buch ja auch selber dreimal gelesen vorher. Das war schon ein Studium an sich.
Ja, ja.
Das war, boah.
Ja.
Und von da aus eigentlich dann erst, wir haben das dann erstmal ein bisschen so improvisiert. Wo willst du denn hingehen? Wo fühlst du das? Und dann am Ende hatte das dann ein bisschen so, wenn das zu viel auseinandergelegen hat, sagt er, kannst du dann doch nicht mehr auf 6 statt 5 zum Beispiel. Und dann immer wiederholen und dann immer so, okay, wie alt ist er jetzt? Und bla bla bla. Und dann hat er mir erzählt, junge Leute, zum Beispiel im wenn sie was machen, die gehen erst und denken dann. Also die laufen erst und denken dann, wo will ich eigentlich hin?
Okay. Okay.
Erwachsenen, die machen das gleichzeitig. Ich gehe jetzt zum Supermarkt. Leute, die älter sind, die denken erst und gehen dann. Also, und
die
das
gehen,
hat mir, und
gehen
das.
Anders mit ihrer Kraft einfach ne?
Genau, und das hat mir sehr geholfen.
Ja.
Also, und man muss dann halt suchen in deinem Körper, was dann so, es wird dann so weniger flexibel die ganze Zeit.
Ja.
Und was kann man noch bewegen und was
richtig,
nicht.
Ja, richtig, den Nacken, das ist ein tolles Beispiel,
Und erst hören, fühlen und dann gucken. Zum Beispiel, also das ist halt, und es ist so Klischee, aber wenn man eine lange graue Perücke auf hat und man guckt im Spiegel und man sieht einfach einen alten Mann, dann
macht das was mit einem.
Und das
auch.
War eigentlich, ich hätte eine gute Antwort, aber es ist halt auch die Magie vom Theater. Also das ist Vorbereitung, aber auch machen. Und dann geht's und man wächst da rein. Und das war am Anfang habe ich mich Sorgen gemacht. Mhm. Am Ende war das, was ich mir immer gefreut habe.
Ja.
Dass man das in die Details.
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich.
Und ganz viel auch observieren. Also wie Hände sehen anders aus.
Kommt anders.
Ja, bewegen sich anders, weniger flexibel.
Ja. Ja, man greift anders und langsamer, vorsichtiger.
Ja. Und das war nochmal, weil die Tour in Holland, wir haben für sehr großen Häuser gespielt, dann sollte das alles ein bisschen größer sein. Und das Schöne finde ich in London, das Theater hat nur 1000 Plätze, also es ist ganz klein.
Du hast also anders gespielt.
Es ist ein Schauspielhaus eigentlich.
Oh ja,
ja. Und
okay.
Es ist Es ist breit, aber nicht weit weg. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die Leute so komplett um dich rum sitzen. Es ist ganz hoch, aber nicht weit weg. Also wenn man vorne auf der Bühne stand, dann guckt man sich eigentlich die Leute auf dem ersten Balkon fast an.
Ah.
Und das war das erste Mal sehr überwältigend. Oh Gott, aber man kann eigentlich zurückgehen zum fast Schauspiel für Film.
Ich hab's gedacht gerade.
Ja.
Ja.
Und sie haben gesagt, du kannst weniger und weniger machen. Und das war so.
Wie interessant.
Das war
auch nochmal anders.
Ja,
zu spielen.
Auf jeden Fall.
Und das Singen, war das anders? Wie von den Bühnen her? Oder?
Nee, eigentlich. Nee.
Glaube ich. Ja.
Und deshalb glaube ich auch nochmal in London nochmal beeindruckender, dass man so nah drauf sitzt.
Wenn man so nah dran ist.
Dann,
schade, dass ich nicht da war. Oh.
Vielleicht in die Zukunft noch.
In der Zukunft, wenn du nochmal zurückkehrst. Ja. Ich war ja bei der Premiere in Amsterdam. In diesem wunderschönen Theater, dem königlichen, wie heißt
Carré.
Das Theater? Im Carré. Im Carré. Das war so ein schönes Theater. Ja. Und ich weiß, dass du dich lange innerlich vorbereitet hast auf die Rolle.
Ja.
Wie ist das? Ich finde das so interessant, dass ich mit dir sprechen kann heute. Oh, Mila, wenn man so eine Rolle bekommt. Man kennt es vom, sagen wir anders, Leute vom Film hört man immer, okay, sie müssen einen Boxer spielen, ich habe ein Jahr vorher Boxtraining genommen und so sagen die Leute immer, ne? Und da habe ich mich lange vorbereitet. Wie war deine Vorbereitung auf Jean Valjean?
Ich habe mal eigentlich, vor Corona angefangen hat, war ich in Glöckner. Und habe dann ein E-Mail bekommen für das Casting-Team in London von Les Miserables. Die haben mich gesehen auf YouTube irgendwie, ob ich Interesse hätte, Audition zu machen für die Show in London für Enjolras. Also das diesen Studentenführer. Habe ich dann auch gemacht, war im Final. Ich glaube, wenn Corona nicht da gewesen war, hatte ich es bekommen sogar. Na gut, da kam natürlich 2 Jahre fast nichts. Und dann kam es nach Holland, haben die wieder angerufen und gesagt, möchtest du nochmal vorsingen für Enjolras? Habe ich auch gemacht. Und da kam da so Covermaterial für Valjean dazu. Und dann, ich habe in London damals, in Niederlanden damals 11 oder 12 Audition Rundes gemacht. Das war ganz viel. Und nach 3, 4 Rundes, dann war Enjolras schon weg und habe ich nur noch für Valjean vorgesungen. Also es ist immer wieder ein bisschen mehr in die Nähe gegangen. Da hat die Vorbereitung eigentlich schon angefangen. Und natürlich das Erste, wovon Le Mis so bekannt ist die Musik. Also erstmal muss man in die Musik rein, weil das ist auch die Sprache, weil es ist nur gesungen.
Ja.
Also das ist es wirklich, ich habe da mit meinem Gesangscoach Note für Note ausgesucht, wo man das so platzieren soll und das wirklich so in meine Stimme da eingraviert sozusagen, wirklich Note für Note. Also
schon für die Audition?
Für die Audition, ja.
Wahnsinn.
Weil
wenn
man auch eine Szene spielt, man muss natürlich den Text von vor nach hinten und alles kennen, sodass man damit arbeiten kann.
Ja.
Also das wollte ich auch, technisch gesehen möchte ich das auch machen. Okay, man kriegt immer eine Aufgabe bei einer Audition, man versucht es dann zu verarbeiten für die nächste Runde. Dann habe ich das halt bekommen und dachte mir, okay, da war mir eigentlich vom Anfang schon klar, das kann ich und will ich nicht allein. Also ich brauche ein Team um mich rum. Gesangscoach hätte ich schon, bin dann auch mit einem Schauspielcoach noch dran gegangen, um zu denken, ich will jetzt schon meine Vorbereitung machen. Hab mit dir viel an die Stimme gearbeitet auch.
Ja.
Hab dann auch einen Coach für, wie sagt man das, Rouge war mein Mental Coach eigentlich.
Ja, stimmt.
Der mich auch mental vorbereitet hat auf alles, was auf mir zukam.
Ja.
Hab dann noch einen Logopäden, der mich die Stimme oft locker gemassiert hat. Und habe auch einen HNO-Arzt, womit ich auch ganz eng befreundet bin, wo ich immer hingehen kann, wenn ich fühle, ich muss das mal checken lassen.
So wichtig, so wichtig.
Ja, und habe dann wirklich ein Team gefunden, wo ich mich immer verlassen kann. Und das ohne denen gibt es auch mein Valjean nicht. Also man muss es auch nicht allein machen wollen.
Ja.
Also ich finde das auch, wenn ich das, und das habe ich nie, dass ich glaube, das ist was von, ich sehe das jetzt um mich rum viel öfter und viel mehr, zum Glück. Weil zum Beispiel, wenn ich die Ausbildung gemacht habe und mal mit Leuten aus dem, aus dem Business gesprochen habe, habe ich nie gehört, dass Leute mit einem Team arbeiten.
Ja.
Oder vielleicht haben sie es gemacht oder haben sie sich dafür geschämt oder wollten einfach sagen, ich habe das nur alleine gemacht. Man kann sowas nicht alleine machen.
Man kann das nicht.
Es geht einfach nicht. Und das hat mich da durchgezogen. Ja. Ich habe dann das Buch dreimal gelesen, also das sind fast 2000 Seiten, glaube ich.
Wahnsinn, ja.
Einmal, um das mal zu erfahren, ja, zum ersten Mal.
Ja.
Zweiten und dritten Mal mit Sachen unterschreiben.
Für die
und dann
Rolle.
Noch, ja, ja, genau, und einmal so Details rausholen. Und da war ich froh, weil die sind auch wirklich immer zurückgefallen auf das Buch. Es war lustig, ich glaube, die letzten zwei Monate in London, da habe ich gefühlt, aha, jetzt bin ich rein, jetzt bin ich eingespielt.
Jetzt weißt du, wie er ist.
Ja, jetzt so, habe ich fast 2 Jahre gebraucht, um das wirklich zu untersuchen,
siehst
da
du,
reinzukommen.
Siehst du, so ist das.
Ja, körperlich, stimmlich.
Ja.
Und ich merke jetzt, weil ich mache jetzt auch die Welttournee von Miserable und das ist dann nur eine Konzertversion.
Ah ja, okay.
In Arenas und so. Es ist, ich war für ein paar Tage war ich noch in Dänemark und
Wahnsinn.
Da habe ich gespielt für 20.000 Leute.
Wahnsinn.
Also, das war krass. Ja.
Okay.
Und das ist inszeniert, also es ist eine Konzertversion mit 60 Leuten im Orchester, auf der Bühne auch und so. Aber da kann man, ohne rumzurennen, mal die Nummern singen und spielen, weißt du, und dann mal für sich. Und da habe ich gefühlt, ich habe die 2 Jahre fast, jetzt fühle ich wirklich, wie das in meinem Körper sitzt. Also,
das glaube ich.
Das erste Mal habe ich das gemacht in Italien, in Milan.
Ja.
Bin da eingesprungen,
hatte
nur eine halbe Stunde Probe, ich kannte die Show eigentlich gar nicht, habe dann die Video angeschaut.
Okay.
Und ich habe das nur machen können, weil ich 2 Jahre in die Show, weil ich fühle, dass ich das ist einfach so rausgekommen.
Ja,
ich hatte davor 3 oder 4 Wochen nicht gesungen.
Okay.
Und ich dachte mir, Gott, vom 0 bis 100, wie werde ich es? Aber so.
War alles da.
Und das ist so krass, weil das ist jetzt so, das wird auch nie mehr rausgehen.
Nee, das ist in deinem System jetzt
auf
abgespeichert.
Jeden Fall, ja.
Und wenn du jetzt die Konzertversion machst, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schön ist, weil du fühlst, die Geschichte, die du gespielt hast auf der Bühne, bringst du mit.
Ja. Ja,
auch wenn
ihr
nur Konzertantes macht eigentlich.
Ja. Und das Schöne ist, die filmen das live und dann man kann mitgucken auf dem Schirm.
Okay.
Aber man kann hier ins Gesicht ganz wenig machen. Also ich habe das Gefühl, ich singe das nur für mich.
Toll.
Ja, das ist schön. So eine schöne Erfahrung.
Ist auch toll. Auch toll.
Ja.
Also, du hast gespielt, ich war in Amsterdam. Dann hast du eine Tournee gemacht durch die Niederlande und Belgien. Dann bist du ans West End. Wir haben jetzt schon eigentlich drüber gesprochen, aber du hast am West End gespielt.
Ja.
Unglaublich, Milan. Was ist der Unterschied? Ist es anders als in Deutschland zu spielen oder in den Niederlanden? Ist schon. Was ist der Unterschied?
Ich glaube, die Einstellung von der Artisten.
Allen am Theater.
Allen
am Theater.
Alle am Theater. Ja. Also man fühlt halt, ne, Le Mis nächstes Jahr spielt da schon 40 Jahre.
Wahnsinn.
40 Jahre
ohne
aufhören.
Okay.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Also die haben über fast 20.000 Shows da gespielt.
Ja.
Und immer jeden Abend, jeder Vorstellung ausverkauft. Also
Wahnsinn. Das ist
unfassbar, was das für eine Leute zieht. Also auch das nur, um anzufangen mit das Publikum. Also
ich hab
da jede Woche, da stehen immer viele Leute auch an der Stage Door nach der Show. Und man aus der ganzen Welt. Einfach aus India, aus Irak, aus Afrika, aus Europa, aus Amerika. Die kommen einfach dahin geflogen, nur für die Show. Also wenn das anfängt dort, ist wie ein Rockkonzert. Die Leute, die rasten aus.
Wirklich?
Die freuen sich so sehr, dass sie das sehen können.
Ja.
Das ist schon mal was anderes dann Publikum in Holland oder Deutschland. Und dann auch, man ist einfach da.
Mhm.
Man spielt einfach. Und
die Leute,
da ist es eigentlich eine Ausnahme, wenn du mal nicht da bist, statt, und ich will ihr nicht sagen, dass das hier anders, wie das Gegenteil ist, aber man ist da nur nicht, wenn man 43 Grad Fieber hat und ein Bein misst oder so,
weißt du?
Das hat auch einen Grund, also das finde ich auch ein bisschen, damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Das Ding ist nämlich, wenn man nicht spielt, wird man weniger und nach einer gewissen Art und gewissen Zeit nicht mehr gezahlt.
Oh,
also man
hat
pro Jahr etwa so 15 Krankheitstagen. In die 15 Krankheitstagen kriegt man so einen gewissen Prozentgehalt gezahlt.
Okay, kriegt man schon weniger Geld.
Ja.
Okay.
Und wenn die 15 Tage vorbei sind kriegt man halt kein Geld mehr. Und es macht ja nicht aus, ob jetzt man eine Erkältung hat oder ein Todesfall in die Familie, das ist immer bei allen gleich. Und das ist in ganz England so. Also das ist nicht so in die Theaterbranche.
Ja.
Also deshalb fühlt man halt, dass jeden immer da ist. Aber es ist halt auch, man fühlt halt dort noch die Einstellung von die so von 30, 40 Jahren.
Ja.
Da war auch noch so ein Ding, wenn man dann sich nicht krank gemeldet hat oder nicht, dann nahm man auch keinen Urlaub, da hat man einfach auszahlen lassen am Ende des Jahres.
Ah ja.
Und man hat es einfach, das ist halt Arbeit. Also die Leute, ja, die wohnen in London fast eine Stunde weg vom Theater, weil man natürlich in London selber...
Stimmt, nicht sich was leisten kann. Stimmt, das ja auch noch.
Ja, also man kommt so eine halbe Stunde vorher, kommt man rein, ja, und dann macht man die Show und vor der letzten Szene sagt man Tschüss und dann nach der Show fliegen weg, alle wieder weg und dann es ist nur Arbeit, da gibt es kein Drama, da gibt es einfach, das ist so, die kommen da wirklich fürs Arbeit. Und
interessant.
Das war mal schön mit zum
erleben. Sehr schön, wenn es einem um die Arbeit geht, ja, ist es sehr schön und es ist weniger Glamour dann wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Oder?
Ja, ja, ja.
Und mehr Disziplin.
Ja. Und auch wenn man all diesen Theater, also es gibt natürlich in die Stadt, die sind darauf gebaut, dass das Publikum Komfort hat.
Ja.
Aber Backstage, also wir haben keine Gasse gehabt. Also das war so.
Wirklich?
Nee, ja, man geht ab und dann ist man so sofort direkt gegen Wand. Also da gibt es kein, alles okay, hängt auch in der Luft. Also ja, da gibt es kein, wir haben keine Kantine gehabt, da waren nur die Dressrooms und das, okay, geht dann so Stöckwerke hoch. Also man, okay, muss die ganze Treppe hoch.
Hin und her rennen.
Genau.
Und es kein Fahrstuhl, nee, natürlich
nö,
nicht.
Nee, nee. Nee, nee. Und das sind alte Gebäude, also ja, das ist also weniger Glamour, als man denkt, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Ja, und es ist halt, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, die von der Atmosphäre her auch. Also das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob es was ins Wasser gibt, weil die können ja alle gut singen. Es, ne, ist egal, ob man, mhm, im Ensemble ist oder eine Rolle spielt.
Alle,
die
haben, ja,
man spürt auch keinen Unterschied zwischen First Class oder ein Cover.
Okay.
Also das ist halt...
Toll.
Ja, das war schön, um mich auch für mich oft mal so zu gucken, kann ich mich da so dahin ziehen,
ja,
weißt,
ja,
du?
Ja.
Man möchte da gerne,
ja,
auch.
Ja, ja.
Und die Showbetreuung halt auch. Ich meine, wir haben jeden Tag Notes bekommen. Schauspieler, aha, und musikalisch. Jeden Tag der Resident Director hat jede Vorstellung geguckt.
So, toll.
Und wenn auch damals, ich meine, wenn ich mal eine Note schief gesungen, mhm, habe oder so, oder meine Stimme mal weggebrochen ist, mhm, dann stand nächsten Tag auch der musikalische Leiter in meinem Garderobe. Wie sagt man das?
Nicht unangenehm.
Nicht unangenehm. Gesagt, also, what happened? Mhm. Can we do something? Mhm. Also die haben da richtig drauf geachtet.
Ja.
Und deshalb ist die Qualität,
Qualität
überall so
hoch.
Genau.
Ja, natürlich.
Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Und die Stadt ist halt, ich meine, ja,
gut,
ist so inspirierend.
Ja, ja, ist eine, ja, der schönsten Städte.
Mhm.
Und Milan, was machst du, um deine Stimme fit zu halten? Was machst du alles? Also machst du zum Beispiel Vocal Rest? Ich habe mal gehört, mhm, von Opernsängern, wenn sie 2 Stunden gesungen haben, mhm, schweigen sie 2 Stunden danach. Mhm. Machst du solche Sachen?
Ja, für mich ist es halt abhängig von der Rolle her.
Mhm.
Also nicht jetzt, um lustig zu sein, aber zum Beispiel mit Hans,
mhm,
ja, das konnte ich auch singen, wenn ich krank war. Das, mhm, war halt nicht, es war halt auch nicht zu viel.
Mhm.
Ne? Also das,
stimmt,
ist natürlich auch, den Umfang von der Rolle war nicht,
ja,
so groß. Und für mich halt auch nicht so schwierig in der Stimme.
Mhm.
Das war mal anders bei Lemise. Also da, mhm, habe ich mal wirklich meine Stimme so kennenlernen. Jetzt sind wir so eng befreundet, weißt du?
Ja.
Also so habe ich auch meine Stimme noch nie kennengelernt,
ja,
vorher.
Ja.
Und da habe ich auch schon große Rolle gespielt, aber das war wirklich mal was anderes, das 7-mal in der Woche zu machen.
Mhm.
2-mal doppelt auch, Donnerstag, mhm, und Sonntag, also, mhm, Samstag. Ja, ich hatte, um mal ehrlich zu sein, also ich hatte eigentlich kein soziales Leben mehr.
Glaube ich.
Das war einfach nicht möglich.
Das ist nicht möglich, ja.
Und es geht, es ist ein bisschen wie müde man ist, aber das gab auch Zeiten, dass ich tagsüber gar nicht gesprochen habe, eigentlich nur noch rumgeschrieben.
Ja.
Dann habe ich Wochen nur meine Stimme gebraucht für die Show. Also,
ja.
Und das ist auch mal hier,
ja,
mental in der Herausforderung,
ja,
dass man kein Gespräch hat mit Leuten. Ne?
Ja.
Also ich, da musste ich mich ganz gut zusammenreißen, um das durchzuhalten.
Ja.
Aber ich wusste dann, wenn ich mich nicht dran halten würde, dann würde ich am Ende der Woche da nicht durchkommen.
Ja.
Und Schlaf, also Ernährung, Sport,
ja. Ja.
Meditieren,
ja.
Ja, und dann noch all diesen Vocal-Zeug, also blubbern mit dem Schlauch im Wasser, steamen, massieren. Ich habe mich jede Woche zweimal das alles locker massieren lassen, meine Rücken massieren lassen.
Ja.
Sauna. Ja. Aber und dann so ein ganz, ich hatte so ein ganz, so ein Time-Schedule,
ne? Schedule, glaube ich.
Und das ist auch ein bisschen unterschiedlich in die Woche. Mann, ich hatte auch 3 Wochen zum Beispiel, dann war es ganz einfach, da musste ich gar nichts machen nachher, und da konnte ich auch mal was trinken gehen.
Mhm.
Ich hatte auch 2 Monaten, da habe ich fast nie gesprochen nach der Show. Also das war.
Ist das nicht verrückt? Das ist nämlich auch noch unterschiedlich. Ich kenne das von mir auch.
Ja.
Und man muss dann einfach so sich gut kennen, dass man weiß, was ist jetzt dran.
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich jetzt noch feiern gehen oder nicht?
Ja, ja, ja.
Wie viel Schlaf brauche ich?
Ja.
Also Schlaf, ich glaube, Schlaf braucht man immer.
Auf jeden Fall, ich schon.
Ich auch. Ich habe auch viele Jahre viel zu wenig geschlafen. Aber ich merke, nein, ich brauche den Schlaf, damit ich konzentriert bin und.
Ja. Ja, das war. Ich habe dann nach der letzten Show in London, dann haben wir noch ein kleines Feier gehabt in einem Bar oder so. Das war das erste Mal auch, dass ich, glaube ich, mitgegangen bin in die 7 Monate, weil ich bin immer nach Hause gegangen. Ich konnte halt nicht.
Ja.
Und dann habe ich noch was getrunken, auch nicht viel, weil ich einfach super müde war und mich von allen verabschiedet. Dann bin ich dann diesen Café rausgelaufen.
Ja.
Und dann ist mir sowas von Gewicht abgefallen.
Ja.
Habe ich so geheult,
ja,
dass ich dachte, ich habe mich erschrocken, wie was von Druck ich mir mitgenommen habe, die 7 Monate.
Mhm.
Und was für krasses Leben ich gelebt habe eigentlich. Und wie ich habe mich noch nie in meinem Leben so leicht gefühlt. Und das hat mir irgendwie. Ja, das fand ich schon krass. Das hat mich auch irgendwie erschrocken.
Natürlich.
Weil wenn man drin ist, dann macht man das halt.
Man macht
es
und man nimmt es nicht so stark wahr.
Ja.
Und man funktioniert, weil es muss sein.
Ja, ja, ja.
Aber es ist ein enormer Druck. Dieser Beruf hat einen enormen Druck.
Ja.
Ich merke, dass als ich aufgehört habe zu spielen und nur noch als Coach gearbeitet habe und als Sprecherin, was für ein Druck von mir auch abgefallen ist. Und das Schlimme ist, der meiste Druck, den machen wir uns selber. Das ist gar nicht das Umfeld, sondern ich selber. Und ich habe mir so einen Druck gemacht auf der Bühne. Bin ich genügend eingestiegen? Habe ich die Rolle genügend gemeint?
Ja.
Und so, und jetzt alles, was ich jetzt mache, was nicht mehr Bühne ist, ist für mich, ich sage manchmal im Scherz, wie Urlaub. Aber es ist wirklich, es ist so anders. Und das versteht nur jemand, der gespielt hat. Die Bühne, dieser Druck ist unwahrscheinlich.
Ja.
Wie hast du das gelöst? Du hast es jetzt danach noch stärker gemerkt, als während du drin warst.
Ja.
Aber wie geht man damit um? Auch mit dem Thema, ich denke manchmal, Erfolg macht einsam, ne? Also gerade wenn man nicht socializen kann die ganze Zeit und Kaffee trinken kann tagsüber und so. Wie hast du das für dich gelöst, verarbeitet? Wie ist dein Weg damit?
Tja, das ist eine gute Frage. Es war einfach sehr einsam. Also ich habe mich, glaube ich, auch noch nie so einsam gefühlt in meinem Leben als dieses Jahr.
Ja.
Und das war, das Schreiben von meinem Buch hat mich da durchgezieht, glaube ich.
Oh, das glaube ich.
Da durchgezogen.
Ja.
Weil wenn ich das nicht gehabt hätte, dann, also das war wirklich meine Art und Weise, um das zu verarbeiten.
Ja, super.
Aber man liest es auch. Also ich habe dann mein Buch zurückgelesen, am Ende dachte ich mir, halt mein Traum, aber hat ja auch nicht immer Spaß gemacht.
Mhm.
Also man muss schon gut mit sich selbst sein können, will man das machen können. Hat auch ja nicht immer geklappt.
Mhm.
Also ich habe da auch wirklich mal gedacht, ich packe jetzt meine Sachen, ich bin jetzt weg.
Mhm.
Also und ich gehe nach Hause und es ist mir alles egal.
Mhm.
Und war schon eine anstrengende Zeit. Ich schreibe auch, es war das Schönste, aber das meist Einsame, das Anstrengendste, Spannende, Traurigste eigentlich auch.
Ja.
Es war alles gleichzeitig.
Ja, ja.
Wie ich es gemacht habe, einfach machen auch, glaube ich. Einfach, dass man auch nicht zu viel darüber nachdenkt, aber das Schreiben von das Buch hat mich da durchgezogen,
glaube ich. Ja, das ist toll, das glaube ich wirklich.
Auf jeden Fall.
Ich denke manchmal, das trifft ja viele Berufe, auch Sportler, Spitzensportler zum Beispiel, die sehr, sehr einsam sind Und ich denke, was kann helfen? Ich arbeite ja als Mentorin auch und ich denke, braucht man jemanden einfach an der Seite, der nicht der Manager ist, der mit einem Geld verdienen will und der nicht der Partner ist manchmal, der vielleicht gar nicht versteht, was man durchmacht, sondern jemand, der vielleicht da schon vorher war, been there, done that, so. Und der einen damit begleitet.
Was schwierig ist, ist, dass man das Gefühl hat, auch weil mein Partner hat mal gesagt, kannst du dann nicht mal reden mit jemand, der auch Valjean gespielt hat auf West End?
Ja, sag mal, ja.
Und dachte mir, ja und nein. Mhm. Also natürlich, die verstehen den Job am besten, aber ja, jede Person erlebt es ja anders, ne?
Richtig.
Also vor mir, ich war seit viele Jahren einer Valjean in London, der wirklich alle Shows 7-mal der Woche gespielt hat. Mhm. All die anderen, die waren ja mit allem Respekt fast nie da. Mhm. Die haben ihre Gründe gehabt natürlich, weil ich verstehe jetzt halt warum und es ist auch sehr schwierig. Aber das war für das Haus auch eine Erleichterung, dass ich da war. Mhm. Weil die haben gesagt, also wir haben so lange keinen Valjean mehr gehabt, der so viel gespielt hat und für so eine lange Zeit.
Ja.
Also viele halten es halt auch nicht durch. Also das hat auch damit zu tun, ich habe so viele Shows, Eva, auch mehrmals in der Woche, dass ich angefangen habe. Dann habe ich einen Satz gesungen, dachte mir, Gott, ich glaube nicht, ich hole ein Ende vor der Show. Wie würde ich das jetzt machen? Mhm. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich diesen Song noch zu Ende singen kann. Mhm. Mhm. Und das für 2 Stunden, 3 Stunden lang, mehrmals die Woche. Und dann immer wieder denken, nee, im Moment bleiben, Satz für Satz. Und da muss so ein Show durchkommen. Also das kostet so unfassbar viel Energie.
Ja.
Und das war, ich verstehe auch die Leute, die sagen, das will ich nicht.
Ja.
Also das ist mir egal, dass ich jetzt eine Hauptrolle habe. Nee, mache ich nicht, weil es mir zu viel.
Ja.
Ich war auch auf dem Punkt, dass ich dachte, ich glaube nicht, dass ich das mache, dass ich das wollen muss, sagt man das so?
Wollen muss,
genau. Ja, weil das ist kein Leben so. Und dachte mir, nee, also sehe es als eine Herausforderung. Und deshalb auch im ersten Jahr auf Tour, weil wenn man jeden Tag 2 Stunden im Bus sitzt, reist, eine Vorstellung spielt und dann wieder 2 Stunden zurückfährst und das 6-mal die Woche, das hat mich auch gekillt. Also den Tour war da deshalb auch nicht schön und es war keine schöne Erfahrung und habe mich da auch nicht wohl gefühlt.
Ja.
In London hat es da wieder gut gemacht, weil man
einen
Rhythmus gehabt und so. Aber es hat lange gedauert halt, dass ich das machen konnte. Also man muss es auch nicht für eine längere Zeit machen. Es ist nicht gesund.
Nee, ist es nicht.
Man kann öfter zurückkommen, aber mit Pausen. Also dazwischen, das merke ich schon. Ja.
Ich finde toll, dass du das so offen erzählst, muss ich
sagen. Ja, klar. Und ich finde es auch wichtig, weil man weißt du, wir romantisieren dieses Beruf.
Ja, total.
Und wir romantisieren auch das Spielen von einer Hauptrolle. Und ich habe auch ein ganzes Kapitel geschrieben über to fulfill the job of a leading role.
Ja.
Das hat die Hauptrolle, also ich finde eigentlich das Wort in Deutschland und Holland nicht so schön, weil Hauptrolle, das sagt was über so Hierarchie.
Ja, stimmt.
Leading Role hat keine Hierarchie, sagt
einfach nur, wer hat den Drive in dem Stück?
Genau.
Wer führt durch das Stück?
Und eine Hauptrolle hat nicht nur damit zu tun, wie den meisten Text hat, aber man hat eine andere Verantwortlichkeit auch, ne?
So,
auch
habe ich auf meiner Liste stehen als Thema.
Ah, schön. Ah. Ich lieb's.
Ja.
Ich lieb's, siehste.
Ja, die Verantwortung einer Hauptrolle.
Genau.
Ich finde, dass das oft die Leute nicht annehmen.
Nee.
Vielleicht nicht wissen, es wäre positiv ausgelegt. Ich glaube, dass man sich dessen sehr bewusst sein muss, wenn man the leading character ist, dass du für die ganze Company eigentlich mitverantwortlich bist,
auf
oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und ich werde mein Buch auf Deutsch übersetzen.
Also, es muss rauskommen.
Es kommt noch eine deutsche Übersetzung.
Oh, ein Glück, weil ich kann das nicht lesen bis jetzt.
Nein,
Deutsch, sehr gut. Dann werde ich immer zitieren aus deinem Buch.
Ja, gern, sehr gerne.
Ja.
Nee, ich schreibe darüber, weil das Ding ist, es ist schwierig, weil man kriegt halt nicht in die Schule gelernt.
Man kriegt es nicht beigebracht, nein.
Also man spricht auch nicht drüber, das ist auch das Problem.
Ja.
Und das Schwierige ist denn jetzt, wenn man jünger ist und eine Hauptrolle bekommt, dann hat man eine Hauptrolle und dann erwarten Leuten einfach,
automatisch, dass man sich so verhält, aber genau, man weiß es gar nicht.
Wie soll man das machen, wenn man es nicht beibringt, gelernt bekommt?
Ja, ja.
Und man muss es halt dann lernen in die Jahren auf der Bühne, dass man auch sieht von anderen Leuten.
Ja.
Und ich schreibe auch in meinem Buch, ich habe das meiste gelernt von Kollegen, die das halt nicht gut gemacht haben.
Ja.
Und dachte mir,
hast du beobachtet,
also
so werde ich
es nicht machen. Ja. Auf jeden Fall nicht. Es gibt leider nicht viele, die diese Rolle gut erfüllen können.
Mhm.
Hat mich auch mal auf eine Idee gebracht, müssen wir nicht mal was entwickeln, um das mal in einen Kurs oder Lesung oder
ja,
so,
auf
weißt
jeden
du?
Fall.
Aber das habe ich dann auch gemerkt, ich bin dann reingekommen in London, dann hat mich fast all die Leute, die im Theater arbeiten, nicht angeguckt und mir angesprochen mit meinem Nachnamen. Ich dachte mir...
Interessant.
Schon an der Pforte fängt das an.
Ja.
Hi, Sir, from Wadden Berksel. Please call me Milan, you know, it's fine.
Ja, ja.
And, okay. Und ich dachte mir, hä, was ist denn los?
Okay.
Vom Dresser, Maskeleuten und dachte mir, hä... Und dann habe ich einfach nach so einer Woche, habe ich ein bisschen mehr wohlgefühlt und gefragt, so wie, warum ist das denn? Ja, und es sind auch Leute, die vor mir waren, die dann so wahrscheinlich aus Unsicherheit, die alle nur angeschrien haben oder nie angeguckt und nicht mit Leuten geredet haben. Und das sind dann auch die Jahre gewesen, dass alle Leute da krank waren und da nicht kamen und es einfach nicht schön war. Und das finde ich halt, weißt du, wenn man einen Beruf macht, wo viel Zeit wenn du viel Zeit von dir verbringt mit ins Theater oder so, weil man viel Zeit da mit, wie sagt man das jetzt? When you lose a lot of time to your job, to your profession, dann muss es auf jeden Fall Spaß machen.
Auf jeden Fall.
Dann muss es schön sein,
auf
auch mit deinen
Fall.
Kollegen.
Auf jeden Fall.
Weil wenn es keinen Spaß macht, dann ist es halt, dann ist es a waste of your time.
It is, ja.
Und dann, ich finde das halt so wichtig, man macht das ja zusammen.
Ja.
Und auch, so wichtig ist es ja nicht. Also
auch
ist es,
das.
Es
auch
ist das Schönste, aber es ist nicht wichtig. Wir hatten ja kein Leben, weißt du?
Ja, richtig.
Und es muss dann Spaß machen.
Es muss diese Leichtigkeit noch dabei sein.
Genau.
Das denke ich auch.
Und
ja.
Man hat halt eine Verantwortung und... ja, das ist es kommt, also darüber können wir, glaube ich, einen ganz separaten Podcast aufnehmen.
Ja, ja, ja.
Aber das ist halt wichtig, weil alle sind wie habe ich das jetzt aufgeschrieben? The importance of like everyone has the same importance in the theater.
It is like this, yes, natürlich.
Ja, die Hauptrolle, aber auch Techniker 1.
Auf jeden Fall.
Sound Guy,
auf jeden
Swing,
Fall.
Ensemble.
Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte Kai Hüsken jetzt zu Besuch,
genau,
den künstlerischen Leiter von der Eiskönigin damals. Und er hat gesagt, es fängt an bei den Leuten, die den Einlass machen.
Genau, ja.
Die Atmosphäre bestimmen,
auf
auch
jeden
für
Fall.
Das Publikum.
Ja.
Und deswegen sind alle so wichtig.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass du bei der Eiskönigin, du hast so eine gute Atmosphäre immer gemacht.
Mhm.
Und du hast Scherze gemacht und alle konnten dich besuchen in der Garderobe.
Ja. Mhm.
Und ich denke... Oder ich habe eine Frage, aber eigentlich keine Frage, sondern eine Behauptung, dass die Vorbereitung findet nicht mehr im Theater statt. Also im Theater musst du da sein für die Rolle und für alle anderen, aber du musst nicht für dich alleine sein und dich jetzt konzentrieren, glaube ich, oder? Auch, aber,
ja.
Du weißt, was ich meine.
Ja. Und das macht auch eine Hauptrolle so das macht eine Hauptrolle so schwierig.
Ja.
Weil man braucht halt viel Zeit und Konzentration.
Um es zu schaffen.
Um das zu machen auf der Bühne.
Ja.
Aber man hat ja die ganze Zeit die Verantwortung. Und du bist auch das Vorbild eigentlich
so.
Auch. Man sieht auch, ich habe Produktionen gemacht, wo die Hauptrolle nie da war.
Ja.
Und dann, ich urteile nicht, ne? Weil das ist halt, was es ist. Und die haben ihren Grund dafür. Ich will nie urteilen. Aber
Nein.
Ich habe jetzt gefühlt, wie schwer es ist und wie schwierig es ist, auch eine Hauptrolle zu spielen.
Ja.
Aber wenn du nicht da bist, dann ist das halt das Vorbild für den Rest. Und dann
so
sieht
das.
Man einfach, dass das so nach unten so durchgeht.
Ja, natürlich.
Dann
kann der andere das auch machen und dann machen
und
alle das.
Und dann sind einfach alle krank.
Ja.
Wenn die Hauptrolle immer da ist, dann sind fast nie Leute krank. Weil dann denke ich mir, wenn die das machen kann in die Hauptrolle,
natürlich,
dann kann ich
dann
heute
kann
auch
ich
spielen.
Auch meine Rolle spielen.
Ja.
Ich denke manchmal, die Hauptrolle ist ein bisschen wie, wenn du eine Familie hast, es sind wie die Eltern.
Auf jeden Fall.
Oder? Es ist wie das Vorbild. Und es ist, ich hatte eine Schauspielerin zu Gast, Claudia Schmutzler, im Podcast, die hat ganz viel gedreht.
Ja.
Und sie hat gesagt, ich war die Hauptrolle als Kommissarin in einer Serie und ich war verantwortlich für die Stimmung am Set.
Ja.
Der Regisseur auch, aber noch mehr die Hauptrolle.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja, ich habe auch, und das heißt auch, dass man, es ist auch schwierig, weil manchmal muss man auch entscheiden, wann mischst du dich irgendwo ein oder nicht.
Natürlich auch das.
Aber ich habe auch in London mal, dann wenn zum Beispiel da gab es eine Situation, etwas mit die Swings und die mussten zu viel proben und die waren allen super müde und die konnten nicht mehr und dann ist es meine Verantwortung, um hochzugehen im Office und zu sagen, so, wir müssen mal reden, weil ich sehe jetzt im Cast, in der Gruppe, dass sie das nicht durchhalten und das ist auch nicht gut für die Stimmung auf der Bühne und am Ende kommt das dann auch bei mir zurecht.
Na,
bei
klar.
Mir, weißt du, und es ist für mich auch schwierig, also wir müssen und dann ist es auch, das habe ich dann auch gemacht, also das ist, und dann muss man da auch nicht, das wisst dann keiner eigentlich.
Dass du das gemacht hast.
Nee,
ja.
Aber es ist meine Verantwortung.
Ja.
Und ich habe das immer sehr ernst genommen.
Ja.
Aber es ist halt schwierig.
Ich finde, wenn man dir zuhört, wie du den Beruf siehst, es ist so demütig, wie du sprichst. Mhm. Und es ist das Klischee der Menschen, ist immer ein Star, ist irgendwie, fühlt sich als was Besseres oder findet sich ganz toll oder weiß ich nicht, hat so Glamour und wird überall eingeladen und so. Und wenn ich dich höre, du arbeitest einfach richtig hart.
Ja, auf jeden Fall. Ich sage auch immer, wenn ich einen Vertrag zeichnen kann, worin steht, dass ich nur meinen Job auf der Bühne machen könnte, ohne den Rest, ohne den, wie sagt man das, diesen PR-Sachen und Fan, weißt du, und so, würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Weil, ich meine, es gehört jetzt, ich habe akzeptieren müssen, dass es dazuhört, aber es macht mir am wenigsten Spaß. Hat für mich nichts mit einem Beruf zu tun.
Nein, das ist was
ganz anderes.
Ich will
spielen und singen. Also,
ja, natürlich, natürlich.
Ja.
Das ist der perfekte Punkt für einen Change of the Subject. Pass auf.
Okay.
Was jetzt nämlich zum Thema PR. Wie sind wir in der Zeit? Wir sind super. Zum Thema PR.
Mhm.
Es kommt jetzt raus, weltweit, Wicked.
Ja.
Und diese PR ist unglaublich.
Es ist unfassbar.
Unfassbar.
Ja.
Also bei Instagram, ich sehe ständig überall und überall, und sie müssen so viel machen, die beiden.
Ja.
Sie sind überall.
Hast du es schon gesehen oder nicht?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Nein, ich sehe es in einer Woche.
Geil.
Ich sehe als erstes die deutsche Fassung, weil Sabrina mich eingeladen hat. Und Sabrina wird da singen sogar im Kino.
Ah, spannend, cool.
Und sie singt ja den Song auf Deutsch.
Mhm.
Und deswegen gucke ich erst Deutsch und dann auf Englisch. Aber Ariana Grande und Cynthia Erivo sind in jeder Talkshow gerade überall.
Ja.
Ihre Looks sind perfekt mit den Nägeln, mit den Farben, mit allem.
Ja.
Sie sind so herzlich miteinander und es wirkt so echt.
Mhm.
Aber ich habe gedacht, sie müssen die doppelte Gage kriegen für die Dreharbeiten, nochmal für diese PR, weil das ist
auf
ein Job
Fall.
Für sich.
Ja. Ja, auf jeden
Unglaublich.
Fall.
Unglaublich.
Ja.
Ja.
Ja, ich muss nicht dran denken.
Nein, das aber eigentlich musst du so einen Film auch mal drehen.
Ja, ich habe.
Oder?
Ich muss sagen, ich habe mal. Ich möchte es mal gerne machen,
ja.
Weil ich auch fühle, wenn ich das jetzt. Ich meine, ich liebe. Theater wird immer meine erste Liebe sein, aber wenn ich jetzt noch 10 Jahre mache, dann glaube ich, dann hat man es ein bisschen so gesehen, glaube ich. Man möchte ein bisschen Abwechslung haben. Von daher möchte ich mal gerne so ein bisschen drehen auch.
Ja.
Ich habe mich immer ein bisschen unwohl gefühlt mit so einer Kamera in meiner Nähe die ganze Zeit, weil ich habe das Gefühl, es nimmt meine Freiheit weg. Also wahrscheinlich auch eine Sache, man muss sich dran gewöhnen.
Bestimmt, bestimmt.
Aber es ist schon krass, dieses Wicked-Ding, dass es so ein Erfolg ist, hatte ich eigentlich auch nicht gedacht.
Nein,
nee.
Es ist doch eine Geschichte, das mögen wenige, also es gibt eine riesen Fanbase, aber es ist doch wenige Menschen
auf
eigentlich so. Und dass es jetzt so groß ist.
Ja.
Und dass Jonathan Bailey dabei ist, ist natürlich auch unglaublich.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Und dass sie hat den Song Defying Gravity, glaube ich, hat sie gesungen, live gesungen beim Drehen.
Ja, ich habe mal auf TikTok habe ich so Backstage-Sachen gesehen. Sie hat ja auch ihren eigenen Stunts gemacht. Das finde ich der Hammer.
Also wie sie fliegt. Unglaublich.
Und dazu auch noch singt.
Ja, ja.
Und es ist genau das Gleiche, was sie da, damals auch beim Le Miserable Film gemacht haben mit Hugh Jackman. Mhm. Und, die haben auch einmal so In-Ears gehabt auf das Set mit einem Piano. Und die haben alles live gesungen. Und nachher haben sie erst das Orchester da drunter gemacht.
Okay.
Also alles ist live gesungen. Das haben die jetzt bei Wicked auch gemacht.
Ja.
Also das ist mal, wenn man denkt, auf dem Set dreht man so viele Stunden, um da mal so 25 Mal hintereinander Defying Gravity zu singen.
Unglaublich.
Es ist unfassbar.
Das ist unfassbar.
Dass sie das machen kann. Und ich glaube, die haben, also ich habe es noch nie gesehen. Also ich weiß jetzt, ich höre über Ariana Grande auch super, super Sachen.
Ja.
Aber mit Cynthia habe die überhaupt, die besser geht's nicht.
Unglaublich, besser geht es nicht. Es ist,
ich weiß nicht, was die als Kind gegessen hat, aber
diese schöne Stimme. Ja, und sie hat so eine schöne Stimme.
Ja, es ist, was ich so schön finde bei ihr, es ist halt, sie muss halt nicht die Verbindung suchen zwischen Stimme und Seele und
so
Stimme und Gefühl.
Es
ist halt,
was ich sagen
immer
wollte,
in Verbindung.
Immer in Verbindung.
Immer.
Immer.
Ja.
Immer. Ich finde, sie zeigt mit ihrer Stimme ihr Innerstes, ihre innerste Person und die Schönheit ihrer Seele.
Ja.
Und ich finde, Milan, ich denke, dass eigentlich jeder Mensch diese Schönheit in sich trägt.
Auf jeden Fall.
Aber wir oft uns nicht trauen, das zu zeigen, weil wir auch uns verletzlich machen, wenn wir uns zeigen, wie wir sind. Und sie, ich empfinde sie als absolut verletzlich auch, wie sie sich präsentiert. Man hat das Gefühl, man muss sie anticken und sie kippt um.
Ja.
So fein und so offen ist sie. Und deswegen empfinde ich das so, dass sie sich traut, ihre Schönheit zu zeigen.
Ja.
Diese Stimme ist so schön.
Ja, ja, ja. Und was ich glaube nicht, dass viele Leute das wissen, aber sie kommt ja aus London. Sie
sie ist Engländerin. Ja,
ja. Und sie war für Jahre hintereinander im Ensemble und war Cover. Also ich habe sie damals als Cover Dolores in Sister Act gesehen.
Wirklich?
In London. Ja.
Wahnsinn.
Da war sie noch gar nicht bekannt.
Ja.
Und sie ist natürlich durchgebrochen mit The Color Purple.
Ja.
Das war ihre erste Hauptrolle. Aber vorher hat sie einfach Jahre im Ensemble gestanden und einfach da ihr Ding gemacht. Und ich sah mal ein Interview auch jetzt mit Wicked und so, und da fragen die, ob Elphaba das Schwierigste ist, was sie mal je gemacht hat.
Achso, nein, nein.
Und sie, nee, es ist The Color
I'm
Purple.
Here.
Ja. Und dann gab es so viele Sachen auch, dass ich gesagt habe, es gab eigentlich fast jeder Show, dass ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch kann, ob ich es jetzt noch schaffe, ich bin so müde, ich weiß nicht, ob da durchkomme. Und ich glaube, weil ich das jetzt auch erlebt habe, wenn man einmal da durchgeht und wirklich da durchgeht und einfach sagt, okay, nee, ich melde mich jetzt nicht krank, ich mache das und gucke, was kommt, man wird so stark.
Ja.
Ich bin, jetzt denke ich mir, ich habe so viel weniger Angst für Sachen, dass ich denke, wenn ich das machen konnte,
ja,
was, dann soll ich das jetzt, dann ist das jetzt auch kein Problem.
Ja.
Auch das für nicht, um nur über mich zu reden, aber wir haben dann auch West End Live gemacht in London.
Ja.
Das ist ein Riesen-Event auf Trafalgar Square. Da standen einfach fast 100.000 Leute in die ganze Stadt. Und ich musste dann Bring 'Em Home singen und One Day More. Ich laufe auf der Bühne, ich hatte In-Ears in. Und ich höre die Musik in meine Ohren, ich fange an zu singen und meine Stimme tut es nicht in meine Ohren. Und es war ja gefilmt. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht aufhören.
Oi.
Um dann jetzt ich kann es nicht anders sagen, ich bin zu einem gewissen Punkt in mir gegangen, was fast meditativ ist.
Ja.
Ich habe jetzt es ist kein Horloge um mein, wie sagt man das?
Ja,
um
keine Uhr um deinen Arm?
Nee, aber es ist so ein Gesundheitstracker. Also damit kann ich auf meinem Handy, kann ich so meinen Heartbeat sehen und so, wie ruhig ich bin.
Okay.
Und das habe ich getragen während den Auftritt, habe das nachher gecheckt.
Ja.
Und wenn ich dachte, okay, jetzt muss ich in die Konzentration rein, ist mein Heartbeat fast runtergegangen.
Wirklich?
Zum Ding, wo ich auch immer schlafe. Also es ist so unfassbar krass,
toll,
was man hier zwingen kann.
Ja.
Und wenn man solche Sachen macht, auch wie sie jetzt mit Wicked und so, und The Color Purple meine ich.
Ja.
Das bringt dir das bringt so viel Tiefe in dir drin.
Ja.
Also deshalb kann sie das jetzt auch so machen. Und dann, man sieht auch, wie sie sich austragt nach draußen. Sie hat zum Beispiel keine Augenbrauen, immer die großen Nägel.
Ja.
Sie ist so sich selbst.
Total, total.
Und eigentlich im Musical passt sie eigentlich so nicht rein, weil sie so natürlich so authentisch ist.
Ja, finde ich.
Aber deshalb ist es natürlich
so
geil.
Ja, natürlich.
Ja.
Total.
Ja.
Und ich finde toll, was du sagst, wenn du entschieden hast, okay, ich melde mich nicht krank, ich gucke, was kommt. Mhm. Das spricht für das Theater, dass diese Freiheit auch war.
Ja, ja,
weil
auf jeden Fall.
Du hast wirklich das Risiko, bist du eingegangen,
ja,
dass vielleicht nicht so viel kommt wie sonst.
Genau. Ja,
oder?
Und man muss auch, glaube ich, akzeptieren, weil wir sind natürlich die große Kritiker sind wir ja selbst,
ja,
glaube ich. Und ja, wenn man weiß, was man macht, dann muss man halt auch wissen, dass 50% immer noch reicht.
Auch
also
das,
vielleicht
so
für dich selbst nicht,
ja,
aber man kann dann immer
für
noch für
außen,
das Publikum,
ja,
reicht es immer noch. Aber das lernt man nur durch das zu machen. Und ich habe auch mal Shows gehabt, dass ich dachte, ui, also
ja,
das war halt nicht,
ja,
das Beste.
Ja.
Und da kommt man raus und dann sagen die Leute immer noch, boah, du hast mich so berührt. Und ich denke,
ja, ja,
hä?
Ja, ja.
Heute?
Ja,
ja, also man lernt sich selbst dadurch so gut kennen, glaube,
ja,
ich auch.
Und es,
ja,
gibt immer noch den Moment für die Magie der Bühne.
Auf jeden Fall.
Wo wir es nicht in der Hand haben.
Ja.
Das finde ich auch so interessant.
Mhm.
Man kann sich so gut vorbereiten und auch selber das Gefühl haben, ich bin jetzt ehrlich, authentisch, ich steige ein. Aber was das der Funke überspringt, mhm, ist
und,
nicht in unserer,
nee,
Hand.
Und eigentlich die Shows, wo ich über meinem Schauspiel das meist zufrieden war,
ja,
sind diese Shows.
Ja.
Weil es dir zwingt,
ja,
im Moment
echt
zu sein.
Zu sein.
Du kannst nicht,
du kannst nichts planen und,
nee,
faken.
Du kannst nichts anderes,
nein,
weil du musst,
n-n,
nur sein dort, wo du bist.
Ja.
Und das ist dann wieder Schauspiel.
Ja.
Also es wechselt
es
immer.
Ist,
ja.
Und es ist, wenn ich dir zuhöre, bei vielen Punkten denke ich, eigentlich ist so das Leben. So funktioniert,
ja,
das Leben.
Aha.
Die Momente, wenn ich denke, ich kann nicht mehr, ich gebe mich hin, I surrender.
Mhm.
Da kann ich wachsen,
mhm,
zum Beispiel.
Ja.
Oder?
Ja.
Ich habe bei mehreren Punkten, habe ich vorhin gedacht, das ist wie das Leben. Wenn du sagst,
ja, ja,
okay, man muss einfach weitermachen. Und es gibt Situationen im Leben, ich hatte Situationen, ich hatte keine Wahl. Ich musste,
mhm,
etwas machen, was meine Kraft überfordert hat und ich musste trotzdem.
Ja.
Und dann bin ich gewachsen daran und,
ja,
das geht.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja. Es,
ja,
stimmt, es stimmt, ja. Das ist fast ein Leben in einem Leben.
Es ist so.
Ja.
Es ist so.
Ja.
Ja, das ist so. Nichts Schöneres.
Finde ich auch.
Oh, es ist so,
ja,
es ist so. Wir haben schon über dein Buch gesprochen.
Mhm.
Ich möchte trotzdem ein bisschen noch fragen,
klar,
also wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein Buch zu schreiben?
War schon immer mein Traum.
Wirklich?
Ja, ich habe, ja, als Kind auch mehr Bücher gelesen als Fernsehen geguckt.
Du liest viel, ich erinnere,
ja,
mich, du liest immer,
ja,
immer, immer,
stimmt,
immer.
Ja.
Stimmt, ja.
Wollte dann immer ein Buch schreiben, hab dann nie... wusste nie, was für ein Buch und habe dann auch nie das Gefühl gehabt, oh, jetzt, das ist es. Und dann bin ich mit meiner Premiere in London bin ich sind zwei Dokumentationen über mich gemacht in Holland.
Mhm.
Die haben dann auch gefilmt, die waren,
mhm,
auch in London. Und die haben gefilmt bis zur Premiere, also am nächsten Tag sind die wieder weggegangen. Ich dachte mir, ja, das ist cool, dass sie das jetzt gefilmt haben, aber jetzt fängt es erst an. Also jetzt kommen,
ja,
die Sachen, ne?
Ja,
dass ich,
klar,
denke, die Herausforderungen und die Leute, die nicht kennengelernt haben, also da müssen wir eigentlich auch mal drüber sprechen, das,
ja,
ist auch krass.
Ja, das machen
wir. Ich habe auch mit Bernadette Peters gegessen.
Oh,
so,
ja, stimmt, unglaublich.
Und ich dachte mir, ja, jetzt fängt es erst an. Und ich wollte das für mich eigentlich festlegen, dachte mir, muss ich jetzt anfangen zu vloggen? Dachte mir, nee, ich habe keine Lust,
nee,
alles zu filmen. Dachte mir, nee, ich muss es aufschreiben.
Aha.
Also das erste Idee war ein Tagesbuch. Also,
mhm,
einfach alles aufschreiben, was ich da erlebe.
Mhm.
Hab dann damit auch angefangen und dachte mir, ich will noch so viel mehr erzählen.
Mhm.
Also ich wollte so gerne über meine Oma erzählen.
Oh,
auch,
ja.
Ich wollte gerne erzählen über meinen Burnout, den ich gehabt habe für ein paar, paar,
ja,
Jahre. Meine Stimmprobleme, die ich,
ja,
mal gehabt habe. Weil da habe ich sehr schnell gespürt, dass das Ziel von meinem Buch war, um anderen, eine jüngere Generation zu inspirieren.
So. Perfekt.
Und da kam noch dann zu, dass ich dachte, ich will ein Buch schreiben, das ich gerne auch gelesen hätte,
Jaha.
Wenn ich noch die Ausbildung gemacht
so.
Hatte, weißt du?
Ja.
Damals. Und das ist es dann geworden. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich einen Publisher suchen.
Mhm.
Ich wollte gerne einen Publisher, der ein bisschen so Gefühl hat für Theater,
mhm.
Bücher und so.
Mhm.
Da gibt es eine in Amsterdam.
Okay.
International Theater and Film Books.
Oh ja,
heißt
of course.
Es.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ja, okay, also die schreibe ich mal eine Nachricht. Und gesagt, ja, ihr kennt mir nicht, aber ich habe diese Idee und könnt ihr mir dabei helfen. Und am nächsten Tag habe ich meinen Vertrag unterschrieben.
Wirklich?
Ja, das war halt
Wie
alles.
Toll.
Ja, geil, oder?
Ja.
Habe ja auch noch nie ein Buch geschrieben. Also ich habe es alles selber geschrieben, habe zusammengearbeitet mit einem Editor. Sie hat mitgelesen die ganze Zeit und nur meinen Fehler rausgeholt.
Ja.
Und am Ende, dann geht es nochmal nach einem Second Editor, so heißt es denn.
Ja.
Er hat manche Sätze ein bisschen besser gemacht, dass es besser fließt, aber ich habe eigentlich grundsätzlich alles selber geschrieben.
Also Sie haben nicht dir gesagt, okay, es muss mehr dieses Thema oder die. Du hast
dann
wirklich
gesagt,
dein
schreiben, was ich will.
Wie toll.
Ja. Und dann dachte, während das Schreiben habe ich nochmal gefühlt, also das Buch braucht noch so ein drittes Teil. Und das ging dann eigentlich über, was kommt denn nach einem Traum?
Ja,
weil,
worüber wir gesprochen
genau.
haben, wenn die Freiheit ist.
Ja, weil am Anfang, wie so viele Leute mir gefragt haben, was machst du denn jetzt? Also jetzt hast du das gemacht und es wird gar jetzt nicht größer werden.
Ja.
Und am Anfang hatte ich ja auch keine Antwort. Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Dann hatte ich das Bedürfnis eigentlich, mit Leuten zu sprechen, in eine gleiche, die sich auch in eine gleiche Position gefunden haben.
Ah ja, okay. Aha.
Und ich dachte, ich möchte mich gerne mit Leuten sprechen in alle verschiedenen Alter. Also ich habe mit Emma Kock gesprochen.
Mhm.
Sie macht jetzt die Welttournee mit André Rieu. Vielleicht hast du sie mal gesehen.
Ah.
Junges, kleines, blondes Mädchen mit Voila, Voila.
Ja.
Genau, also ich kenne sie ganz, sie kommt auch aus das gleichen Dorf, wie geboren bin. Ich habe mit sie gesprochen, weil sie hat über Millionen Followers, jetzt ist 16, bringt jetzt ihr eigenes Album raus.
Wahnsinn, ja.
Dann habe ich mit Fayenne van der Bos gesprochen.
Ah, toll, ja.
Chantal Janzen, sie hat auch mal
sie hat mitgespielt bei Les Mis, oder?
Nein,
Chantal Janzen, nein, sie war bei der Premiere. Ich weiß,
genau.
Ich kenne den Namen.
Ja.
Fernsehschauspielerin aus Niederlande. Mhm. Ja.
Ich habe mit Bernadette Peters gesprochen.
Wahnsinn.
Ja.
Wie hast du das geschafft? Sie angeschrieben?
Sie war in London für ein Event, weil ich auch dabei war.
Okay.
Und dann mein Maskebildner kennt sie, weil die macht immer ihren Haaren und Make-up, wenn sie in London ist. Und habe gesagt, du musst dir mal bei helfen. Und dann hat sie ein Konzert gegeben in Royal Drury Lane. Das ist nochmal ein separates Ding. Das war das Schönste, was ich hier erlebt habe, glaube ich. Es war unfassbar, um die Muse von Sondheim diese Lieder singen zu sehen und hören. Sie ist schon 76, glaube ich, und die ist noch immer wie...
Wahnsinn.
Es ist unfassbar. Es ist unmenschlich einfach, was sie dann auch macht.
Mhm. Ich muss dir was erzählen, ganz kurz.
Okay.
Ich bin ja Linklater-Lehrerin, ne?
Ja.
Stimmtraining. Und ich hatte eine Lehrerin, Andrea Herring aus New York, die hat mich ausgebildet zum Teil. Und sie hat gesagt, sie hat mit Bernadette Peters Linklater gemacht.
Echt?
Ja.
Wow.
Ja.
Oh, krass.
Yes.
Wow.
Yes. Yes.
Ja, es war einfach, ich habe mich damals eine Karte gekauft, die dritte Reihe in der Mitte, also es hat mir fast 300 Pfund gekostet, glaube ich.
Ja, gut.
Aber ich dachte, ich
das musst
muss
du sein.
Das
du musstest
erleben.
Das nah sehen, natürlich.
Ja, und sie hat ja in den Wohnungen gewohnt vor mir in London.
Oh,
ja. Ich habe da noch so roten Krüllen gefunden, Locken gefunden von ihr. Und dann nach dem Konzert sind sie noch mit diesem Team, haben sie noch was getrunken und hat sie mir auch eingeladen, habe noch gesprochen und das war echt schön. Und dann habe ich sie auch gefragt, ob sie das Interview machen wollte. Wollte sie super gerne.
Toll.
Bin ich sehr dankbar dafür.
Ja.
Und ich habe noch ein Interview gemacht mit Miles Frost. Miles Frost spielt jetzt MJ in London.
Mhm.
Hat es auch auf Broadway gemacht. Ist der jüngste Tony Award Winner in der Welt. Und das war halt, da bin ich so froh, dass ich diese Interviews gemacht habe. Das war so inspirierend, um diese Leute, die so da mal darüber sprechen zu hören, dass es auch viele Gleichnisse gibt, aber auch so viel Unterschied.
Ja.
Und ja, also es ist ein Buch geworden, fast 300 Seiten, auch mit ganz viele Bilder drin.
Mhm.
Und ich spreche auch über, wo Leute hingehen können, wenn sie mal belästigt werden in den Job.
Oh ja, gut.
Wenn die Sachen fühlen, wenn es ihnen nicht gut geht, wo sie hingehen können.
Ja.
Solche Sachen.
Ja.
Also es ist wirklich, es war echt ein Herzensprojekt.
Toll.
Von mir. Ja.
Das ist ein bisschen wie mein Podcast.
Ja, alles schön.
Denken,
ja, voll.
Wie meine Interviews,
auf
die ich
jeden
habe.
Fall. Ja, ja.
Über die Sachen sprechen, die uns wichtig sind und die uns inspirieren.
Ja, ja, ja.
Ganz toll. Ich habe es mir übersetzt, weil der Titel ist immer nur auf Holländisch auf deiner Seite.
Mhm.
Aber das ist es, was ich will.
Genau.
Das ist der deutsche
Titel.
Stimmt. Und woraus ist das Zitat? Das ist, dass du das machen willst, den Job?
Ja,
oder?
Es gibt dann noch so einen zweiten Untertitel sozusagen. Das heißt nicht Enkel Musical, das heißt nicht nur Musical.
Mhm.
Aber das ist, was ich will, kommt eigentlich schon vor aus, ich habe immer gewusst.
Ja.
Was ich wusste.
Ja.
Und nicht, dass ich dachte nicht, dass ich es konnte, aber ich wollte es mehr als wer dann auch.
Ja.
Und daraus ist jetzt diesen.
Ja.
Und das ist, was ich will, hat mich halt schon von Kindsab an überall durchgezogen.
Ja.
Diese Überzeugung, so nee, ich muss das machen. Ja. Ich will das.
Ja.
Das war mir ganz klar eigentlich, dass es diese T-Shirt auch haben sollte. Ja. Also, ja.
Ah, cool. Ich habe ein letztes Thema. Ja. So ein schönes Gespräch. Milan, wenn man dich hören will, ne? Mhm. Also ich liebe deine Stimme. Ja. Habe ich noch gar nicht gesagt, ich muss das sagen, öffentlich auch. Du weißt es, aber du hast eine wunderschöne Stimme.
Danke.
Und du weißt, was du tust. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich höre, ich kann dir total vertrauen.
Aha,
So als Zuhörerin. Ja. Ich weiß, du wirst dir nicht wehtun. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Musik höre, ich singe innerlich mit. Ich gehe so mit den Stimmen. Und es gibt Stimmen, die sind nicht gesund. Und dann merke ich, wenn ich jetzt mitgehe, das tut mir nicht gut.
Nee.
Und bei dir gehe ich mit und weiß, es ist gesund und es tut mir gut. Wenn ich dich höre, ich atme mit. Ich habe das bei niemandem so stark wie bei dir. Aha. Wenn ich deine Songs höre, ich bin so alert und mache mit. Und wenn man dich googelt oder wenn man dich sucht bei Spotify, gibt es ein paar Songs. Es gibt nicht genug, finde ich, wo man dich findet.
Ja.
Und ich liebe sehr, ich habe viel gehört, euer Album von Judith Kaspari und dir.
Ja.
Ihr habt das gemacht wahrscheinlich bei Corona, oder?
Ja, das haben wir, ja, stimmt. Das ist so ein Corona-Projekt gewesen.
With Love heißt
With
es.
Love.
With Love. Ja, und ihr habt so schöne Lieder.
Danke.
So schön. Ihr singt You Will Be Found.
Stimmt.
I'm Here singst du zwischen all den Menschen. Defying Gravity singt ihr auch. Dann singst du Free. Da wollte ich wissen, was ist das für ein Song? Von wem ist der?
Scott Allen.
Ah, von Scott Allen.
Also das ist nicht aus einer Show. Also der schreibt so Song Cycles. Also das sind so Stories an sich. Und bin immer ein Riesenfan von ihm gewesen. Also weil da kombiniert Popmusik und so Theater ganz, ganz schön und geschmackvoll auch. Es ist lustig, dass du das nennst, weil ich habe damals, wir haben das aufgenommen in Wien im Tonstudio und wir haben die Songs zusammengesucht und ich singe genau I'm Here aus The Color Purple.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gemacht mehr. Also ich hatte mir für was anderes ausgesucht.
Okay.
Also damals, ich glaube, ein weißer Mann sollte das nicht singen.
Okay.
Das beruhigt auf, nee, wie sagt man das, davon, dass. Das ist ein bisschen,
Das ist eine Entwicklung, die man durchmacht.
Genau, ja. Ich hätte es jetzt anders machen müssen.
Was würdest du jetzt machen? Was würde jetzt auf jeden Fall
Bring Him Home, glaube ich. Das ist so ein, gut, das wird mich mein ganzes Leben
lang
noch begleiten.
Das wirst du dein Leben lang
Das ist
singen.
Wirklich mein wie sagt man das, dieses Mantra, glaube ich.
Ja, bestimmt.
Ja. Aber es hat viel Spaß gemacht, das zu machen. Also ich muss sagen, dass ich finde es immer schwierig, was in ein Studio aufzunehmen.
Ja.
Also ich bin wirklich natürlich, ich habe so viel Erfahrung live auf der Bühne.
Ja.
Wir müssen jetzt auch für diese Welttournee singen wir mit In-Ears.
Mhm.
Das ist nochmal so eine ganz andere Welt, wenn man so abgeschalten ist, ne? Für mich dann. Aber das war auch ein Herzensprojekt. Wir wollten immer mal was zusammen aufnehmen.
Mhm. Ja.
Und ja, wir haben jetzt auch Idee von, ich will gerne ein Soloalbum aufnehmen, aber auch mit meinen eigenen Songs, glaube ich.
Oh, aber schreibst du Songs?
Ich schreibe nicht, aber du musst jemand anderem was schreiben. Ich glaube, ich könnte die Texten schreiben zum Beispiel.
Ja, cool.
Ja, also das
das wäre sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dass man deine Stimme noch mehr hören kann.
Ja,
ich habe immer
schade gefunden, dass ich habe in all die deutsche Produktionen, fast alle, habe ich ein Album. Also von
Glöckner von Frozen.
Und Frozen, Frozen Holland auch, Anastasia.
Ja.
Weil Le Mis natürlich so lange schon ist, die nehmen kein neues Album mehr
auf.
Und das finde ich so schade. Ich möchte mal so mal was Songs von Le Mis aufnehmen.
Ja, das musst du machen.
Ja.
Oh, das wäre schön.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Milan, ich habe immer eine Frage am Schluss, die ich stelle, stelle ich auch dir. Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben? In dieser Welt, als Milan.
Oh, da will ich mal ein bisschen gut drüber nachdenken.
Ja, denk
da,
klar.
Es gibt so viele Sachen, ne? Es gibt auch so viel Wichtiges zu sagen. Ich glaube dann auch mit so einer Frage, glaube ich, auch mal wirklich so less is more. Also, worum geht's denn? Also, ich glaube am Ende für die Liebe, Leidenschaft. Weil ich glaube, dass am Ende das den ultimen Drive ist für alles ja. im Leben. Also privat, Beziehungen, mhm. Arbeit. Was ist die Welt ohne Liebe? Also ich glaube,
ja,
ja, dann nichts mehr. Also ich werde mich auch immer einsetzen für die Liebe, glaube ich.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass es das ist. Ja.
Das ist wunderschön.
Ja.
Das ist wunderschön. Es gibt einen Vers aus der Bibel. Aha. Ich zitiere nie die Bibel, aber ich muss ja? das machen.
Oh, bitte.
Aus dem Neuen Testament, der heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe.
Mhm.
Die Liebe aber ist die größte unter ihnen.
Ja. Ah ja, schön.
Ja, ist wunderschön,
wow.
oder?
Wunderschön.
Ja, und das finde ich, die Liebe ist das ja, alles
es
ist Entscheidende.
Ja, es ist auch wieder Verbindung.
Es ist Verbindung.
Und ich glaube, solange wir verbinden ja. miteinander, solange wir zuhören,
ja.
solange wir einander respektieren,
ja.
dann können wir erleben Harmonie.
Ja.
Und darum geht es für mich.
Ja.
Ja.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Was
für Danke für die Einladung.
Oh, was für ein schönes Gespräch, dass du gekommen bist, dass du Zeit hattest. Das ist unglaublich,
Fall.
Leute.
Klar, natürlich,
oh.
natürlich.
Ihr könnt Milan folgen bei TikTok, bei Instagram, seine Karriere weiter beobachten, euch freuen an seiner Stimme. Guckt ihn an auf der Bühne weltweit. Mhm. Nächstes Jahr als Tod, darüber haben wir gar nicht Stimmt. gesprochen, aber das kriegt man mit, wenn ja. du da auch spielst. Und ja. Ich möchte euch Mut machen, an euch und eure Stimmen zu glauben.
Mhm.
Ich sage immer gerne am Ende der Sendung, love your voice, denn deine Stimme, das bist du.
Wow.
Und so empfinde ich das.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.